Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute sitze ich für euch in Düsseldorf bei Advant Beiten und spreche mit Robin Eberle. Hallo Robin.
Hallo Marc.
Wir sprechen heute übers Steuerrecht und so als kleinen Hook am Anfang der Folge kann ich euch versprechen, wenn ihr bereits in der Praxis seid, wir wissen, wir haben ja auch viele Leute, die jetzt mittlerweile einfach schon im Berufsleben stehen und diesen Podcast noch immer hören, das ist sehr schön und freut uns, dann kriegt ihr, glaube ich, einen Einblick, wie Steuerrecht wirklich funktioniert in dieser Folge, dass es doch viel politischer ist und viel bunter, als man vielleicht denken könnte. Und wenn ihr noch in der Ausbildung seid, dann kriegt ihr hoffentlich Lust aufs Steuerrecht. Ich habe nämlich schon richtig Bock nach dem Vorgespräch, muss ich sagen. Und werdet zum Beispiel erfahren, wie gesellschaftlich relevant und politisch auch das Steuerrecht ist. Zum Beispiel die Frage, warum wir eigentlich Zucker in Deutschland bevorzugt behandeln im steuerrechtlichen Sinne und nicht etwa eine Zuckersteuer haben. Aber dazu kommen wir gleich. Lieber Robin, wir fangen erstmal mit der Vorstellung deiner Person an. Wo kommst du her und warum hast du Jura studiert?
Ich komme aus Südhessen und ich habe studiert in Mannheim. Dort hatte ich mich sehr, sehr früh auch für interessiert für den Studiengang, weil die einen LLB-Unternehmensjura haben, der kombiniert eine Zusatzausbildung in betriebswirtschaftlichen Grundlagen bildet. Und ich wusste von Anfang an so, boah, Steuern, das könnte vielleicht was für mich sein. Ich weiß gar nicht, woher dieses Vorinteresse so kurz vorm Abi kam. Kann ich gar nicht beurteilen, aber war so ein bisschen, wirst du Jurist, wirst du vielleicht Betriebswirt und machst später mal so einen Steuerberater. Das war so die Ideen. Und da fand ich Mannheim als Studienort einfach super, weil man dort in den ersten 6 Semestern auch betriebswirtschaftliche Grundlagen vermittelt bekommt und auch sehr, sehr früh aus betriebswirtschaftlicher Perspektive steuerliche Vorerfahrungen sammeln kann im Studium.
Brechen wir mal gerade ein bisschen aus. Ich höre hier im Podcast eigentlich in jeder dritten Folge, es kommt darauf an, den Industry des Mandanten zu kennen, zu verstehen, wie die ticken, was die wirklich für Probleme haben. Bräuchte so eine betriebswirtschaftliche Zusatzausbildung unabhängig vom Rechtsgebiet nicht fast jeder Anwalt?
Im Wirtschaftsrecht auf jeden Fall, glaube ich. Es wird ja dann viel auch on the job vermittelt. Wir haben ja auch eine Akademie, die das lehrt dann alles später. Aber es ist halt sehr, sehr spät, wenn man, sage ich mal, nur Jura studiert hat und immer nur BGB AT, Schuldrecht AT, Schuldrecht BT gemacht hat. Und dann kommt man in eine Wirtschaftskanzlei irgendwann und auf einmal heißt es, ja, schau dir mal die Bilanz an, da ist irgendwas unrein drin. Und man hat vorher noch nie im Leben eine Bilanz gesehen. Ist das natürlich total schwierig. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es sinnvoller wäre, wenn das auch im Studium immer mehr vermittelt wird, aber auch an zunehmend mehr Universitäten, habe ich das Gefühl, vermittelt, ja.
Gut, wie ging es dann für dich weiter?
Genau, dann bin ich aus privaten Gründen nach Köln gezogen und habe mein Ref in Wuppertal gemacht nach dem Studium und ja, habe mir einige Sachen angeguckt, auch mal eine Steuerboutique, auch mal eine größere Kanzlei noch und bin letztlich hier gelandet, weil ich diesen Sweet Spot zwischen mittelständisches Beratungsumfeld, aber doch auch wirklich die Organisationseinheit einer Großkanzlei mit wirklich auch großen, spannenden Mandaten sehr geschätzt habe und bin bisher auch echt happy damit mit der Entscheidung.
Wie sieht es eigentlich mit dem Steuerberater aus? Hast du vor, den noch zu machen? Viele Anwälte werden jetzt zusätzlich Steuerberater.
Also ich saß am Samstag in Köln zum Gasthören beim Steuerberaterverband Köln und habe mir den Jahreskurs für das diesjährige Steuerberaterexamen angeschaut. Ziel ist es, im Oktober 2027 in die Prüfung zu gehen. Also in jetzt 1,5 Jahren knapp.
Das ist auch eine ganz gute Doppelbelastung, da nebenbei noch für zu pauken, ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe das gemerkt, das ist 7 Stunden ging das am Samstag und das ist jeden Samstag dort. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Schauen, welchen Anbieter ich mir aussuche. Die bieten ja alle, also so Jahreslehrgänge gibt es da ganz viel, ähnlich wie das juristische Repetitorium. Und viele bieten halt immer Samstagvormittag an, aber dann halt 5, 6, 7 Stunden. Mhm. Andere haben so Zwischenmodelle, wo man Blogseminare hat und dann wieder nur jeden zweiten Samstag. Also da gibt es ganz verschiedene Modelle. Aber auf jeden Fall ist es nochmal sehr, sehr viel zu lernen. Genau, und jetzt nach knapp 2 Jahren im Job freue ich mich auch wieder ein bisschen darauf, aber ich habe auch Respekt davor, weil ich es eben noch nie im Job machen musste. Klar, im Referendariat hat man nebenher Job, aber man arbeitet, glaube ich, nicht so viel wie jetzt als Vollzeitanwalt.
Warum ist das vorteilhaft, auch Steuerberater zu sein? Du machst doch inhaltlich danach weiterhin sehr ähnliche Dinge wie jetzt, oder?
Das stimmt, aber man versteht häufiger, aus welchen betriebswirtschaftlichen Gründen Mandantinnen zu uns kommen. Also es ist ganz häufig, dass die irgendwie eine Ungereimtheit in der Bilanz finden, irgendwas, also die Wirtschaftsprüfer sie darauf hinweisen, so. Und dieses Arbeiten und auch zu wissen, wie man eine Steuererklärung ausfüllt, rein praktisch, weil das lehrt einem im Jurastudium ja auch niemand, das ist sehr, sehr hilfreich für unseren Job, dass wir verstehen, woher die Probleme unserer Mandantinnen kommen.
Okay, und sag mal, ich hab ja früher mal so einen Parallelpodcast gemacht, irgendwas mit Steuern. Den haben wir jetzt gerade so ein bisschen pausiert, weil wir gemerkt haben, naja, man kann das vielleicht auch hier bei IMR so doch wieder mit abdecken, das Thema. Aber ich finde Steuerrecht ja auch ganz spannend und habe damals immer gehört, dass das Steuerberaterexamen doch ziemlich hart ist, auch mit ziemlich üblen Durchfallquoten. Ich glaube, so in Richtung 50% teilweise. Genau. Ich hatte immer das Bauchgefühl, dass wenn man zwei Staatsexamina geschafft hat, auch so jetzt eher anekdotische Evidenz bei Freunden, die dann auch den Steuerberater gemacht haben, dass man dann aber eigentlich auch diese Prüfung irgendwie noch schafft. Wie siehst du das?
Also ich können wir nächstes Jahr nochmal drüber sprechen. Ich glaube, uns JuristInnen fällt es im Durchschnitt leichter als den BetriebswirtInnen, die da reingehen, weil wir eben schon mal zwei Examina uns vorbereitet haben, wissen, wie man so viel Stoff in so kurzer Zeit komprimieren muss und dort sind sogar nur 3 6-stündige Klausuren. Also es ist einfach noch, ich sag mal, wenn man eine versemmelt, ist die Fallhöhe einfach noch viel, viel größer.
Ah ja.
Das ist auch ein Grund, glaube ich. Genau, dafür zählt die mündliche Prüfung wesentlich mehr, 50% in dem Fall. Also okay. Es ist wirklich, kann man dann in der mündlichen noch einiges drehen, wenn man sich da gut anstellt. Aber ich habe es selbst noch nicht erlebt. Ich fange jetzt gerade erst an mit der Vorbereitung. Ich habe Respekt vor den Durchfallquoten, aber ich habe auch das Ziel, da eigentlich nur einmal reinzugehen. Das, da bin ich ganz ehrlich.
Mich würde das interessieren. Vielleicht hat einer unserer Zuhörenden da so ein bisschen mehr Insights, ob sozusagen die Juristen mit Vorbildung, sei es entweder, weil die mal Jura studiert haben oder weil die auch eben Anwalt sind, da besser durchkommen, auch statistisch betrachtet. Vielleicht kann uns da jemand mal schreiben. Okay, dann haben wir das sozusagen erstmal vorgestellt. Einmal noch ganz kurz zu deinem Referendariat. Warum sozusagen, ich glaube, man weiß das ja so in der Branche, Steuerberater sind überall händeringend gesucht oder Juristen im Steuerrecht. Warum hast du nicht gesagt, du gehst in eine kleinere Kanzlei, wird schon laufen? Was hat dich davon zum Beispiel abgehalten und umgekehrt auch, was hat dich von dem ganz, ganz Großen abgehalten? Warum bist du in diesem, wie du eben gesagt hast, Sweet Spot in der Mitte, wenn ich dir das so in den Mund legen darf, warum bist du hier gelandet?
Genau, also hier bin ich ja nicht im Referendariat, sondern wirklich mit dem Berufseinstieg erst gelandet. Ich habe mir im Referendariat eben verschiedene Dinge angeschaut. Ich war auch beim Bundeszentralamt für Steuern, auch ein ganz toller Arbeitgeber, kann ich sehr empfehlen. Verwaltung dann halt an der Stelle. Und ich habe mir eine kleinere Boutique angeschaut, die schon sehr, sehr spezialisiert im Steuerrecht unterwegs ist. Ich habe mir eine ganz, ganz große international tätige Einheit angeschaut. Ich konnte beiden eben immer was abgewinnen. Es war beides sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig ist es eben auch so, am Ende war es so ein Bauchgefühl, würde ich sagen, dass ich hierher gekommen bin. Ich habe mir in verschiedenen Bewerbungsgesprächen Dinge angehört und vom Bauchgefühl habe ich mich hier eben gut aufgehoben gefühlt, weil man A, nicht die ganz krasse Arbeitsbelastung hat, wie vielleicht jetzt bei den ganz, ganz Großen und B, trotzdem einen super spannenden, auch mit internationalem Bezug, Mandaten arbeiten darf und sich hier sehr, sehr gut fachlich auch weiterentwickeln kann. Ich bin ja ganz am Anfang meines Berufs, mein Partner sagt immer, die 2 Examina sind erstmal nur die Eintrittskarte und dann lernt man den Job eigentlich erst richtig und das merke ich auch, das ist jetzt die ersten 2 Jahre definitiv so. On the job funktioniert eben dieses Lernen, was macht eigentlich einen guten Berater, eine gute Beraterin aus, das ist genau und da bin ich hier eben sehr nah dran, darf auch schon Mandatsverantwortung übernehmen und werde so ein bisschen quasi früh darauf vorbereitet, was eigentlich später mich ausmachen sollte, glaube ich. Das finde ich hier. Ja, und das hatte ich eben auch im Bewerbungsgespräch, dieses Bauchgefühl, dass mir das hier gegeben wird.
Dann erzähl mal, was machst du denn inhaltlich?
Genau, also wir machen ganz, ganz viel in unserem Team, was auch ein Grund war, warum ich hierher gegangen bin. Wir haben viele Körperschaften des öffentlichen Rechts als Mandantinnen, aber wir haben auch das ganz klassische Unternehmenssteuerrecht, ganz breit, wirklich der Unternehmer oder die Unternehmerin, die zu uns kommen und ein steuerliches Problem haben, weil eben Wirtschaftsprüfung gelaufen ist, Jahresabschlüsse festgestellt wurden und da irgendwie, hier ist ein Risiko, geh mal zu denen und lass dir das mal anschauen. Und was wir auch machen, das hängt auch so ein bisschen mit der Besteuerung der öffentlichen Hand eng zusammen, ist Umsatzsteuern. Also da sind wir hier auch sehr, sehr groß und viel am Beraten drin. Hatte ich auch vorher im Referendariat, wie gesagt, bei einer Boutique schon gemacht. Und genau, also da ist so ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß dabei, wo ich auch mit verschiedenen Menschen in unserem Team verschieden eng zusammenarbeiten an verschiedenen Themengebieten und da kriege ich wirklich eine schön breite Ausbildung in dem Bereich.
Lass uns mal so ein bisschen auf die Besteuerung der öffentlichen Hand eingehen. Wenn man so richtig High-Level drauf guckt, könnte man sich doch schon fragen, warum nimmt denn die öffentliche Hand von der anderen Hand Steuern?
Genau, das ist ein total spannender Punkt, weil das viele, glaube ich, gar nicht im Blick haben. Viele nehmen den Staat ja nur als Steuereintreiber, sage ich mal, wahr, also wo die Steuern hingezahlt werden. Aber ganz, ganz viele Bereiche sind eben keine hoheitlichen Tätigkeiten. Also man kann sich so ungefähr, um das mal runterzubrechen, ganz einfach gesagt, immer dann, wenn der Staat mit privaten Unternehmen in Wettbewerb tritt, gibt man ihm eigentlich das Privileg der Steuerbefreiung nicht. Also dann ist er nicht von allen möglichen Steuern befreit, sondern...
Wäre ja auch ziemlich marktverzerrend.
Genau, darum geht es letztlich. Mhm. Das ist so der Hintergrund, der eigentlich immer als Kerngedanke dahinter steht. Und diese Abgrenzungen können aber dann im Detail ganz, ganz fein sein. Was ist Wettbewerbsverzerrung? Was ist hoheitliche Tätigkeit? Was ist Vermögensverwaltung? Das gibt es dann in gewissen Bereichen auch noch. Und da, also diese Detailfragen können super haarscharfe Abgrenzungsfragen sein. Aber letztlich steht der Gedanke dahinter, wenn der Staat mit privaten Unternehmen in Wettbewerb tritt, soll er nicht begünstigt werden.
Und das ist eine Hauptaufgabe, dann diese privilegierten oder auch nicht privilegierten Tätigkeiten voneinander zu unterscheiden?
Genau. Mhm. Ja, also was ist hoheitliche Tätigkeit, was ist unternehmerische Tätigkeit, genau das, also genau diese Abgrenzung.
Kann das auch in einem Unternehmen kombiniert werden?
Jein, also das ist ein bisschen, da müssten wir jetzt wirklich sehr ins Detail gehen. Man stellt sich das immer so vor, also Körperschaften des öffentlichen Rechts haben sogenannte Betriebe gewerblicher Art, also alles, was gewerbliche Tätigkeit ist, was eben einen Markt hat, einen privaten, so ganz grob gesagt, da gibt es dann unterschiedliche Detailausprägungen davon. Und diese Betriebe gewerblicher Art sind, also ich stelle mir das immer wie so ein Spiegelei vor, das gibt es ja auch noch an anderer Stelle im ersten juristischen Examen, die sind quasi ein Teil der Körperschaft, aber die müssen quasi so eine Art Schattenbilanz nebenan aufstellen, weil die eben separiert vom Gesamtvermögen der Körperschaft sein müssen. Sie sind zwar im Vermögen integriert, aber sie werden anders behandelt. Mhm. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
Okay, also genau. Das ist auch strukturell getrennt.
Ja und nein, also in der Deklaration ist das, also Steuererklärung müssen die eine eigene abgeben, die BGAs, aber das wird dann letztlich auf der Ebene in den Bilanzen werden eben die Kosten, die von, also wenn jetzt ein Mitarbeiter sowohl im hoheitlichen Bereich als auch für den BGA tätig ist, dann werden die Kosten eben aufgeteilt.
Okay.
Also
alles klar.
Letztlich zu sagen.
Verstanden.
Ja, so ungefähr, also gibt es ganz, ganz viele Schatten und
ich glaube, die Komplexität,
da ist ganz viel Kraut drin, aber.
Die Komplexität wird anhand der letzten 3 Minuten klar.
Ja, und da gibt es auch schöne Streitthemen mit der Finanzverwaltung an der Stelle immer
ja,
wieder.
Ja, okay, cool. Machen wir es was ein bisschen praktischer. Also ganz hands-on. Wir sprachen vorhin in der Einleitung über die nicht vorhandene Zuckersteuer. Im Gegenteil. Was hattest du da zu tun in diesem Fall?
Genau, das war eben ein ganz nettes Beispiel, wo man mal sieht, dass wir auch hier wirklich Anfragen aus dem täglichen Leben bekommen. Also zum 01.01.2026 hat sich ja der Umsatzsteuersatz auf Restaurationsdienstleistungen verringert. Die Regierung wollte Restaurantbetriebe einfach günstiger wirtschaften lassen.
Von 19 das, wieder auf privilegierte 7.
Genau, von 19 auf privilegierte 7%. Und da kam jetzt die Anfrage von der Mandantin, auch aus diesem öffentlichen Bereich, die gefragt hat, ja, was ist denn hier, wir verkaufen auch in unserem Betriebsrestaurant auch Süßigkeiten und da fallen die auch diesen Restaurationsdienstleistungsvergünstigten Steuersatz. Wie müssen wir die besteuern? Und das ist dann natürlich, erstmal fragt man sich dann, ist das eine Restaurationsdienstleistung? In dem Fall würde ich sagen, nein, weil es was anderes ist, als einfach Essen im Haus wirklich zu verkaufen.
Ja, okay, also kurz mal die Herleitung. Da ist eine Kantine, hast du gesagt?
Genau.
Und die Kantine, warum überhaupt steuern, haben wir ja gerade eben.
Das ist der BGA-Betriebskantine dann in dem Fall wirklich.
Ja, weil die konkurriert genau. Ja sozusagen mit dem Restaurant um die Ecke, wo die Leute auch mittags
genau,
hingehen könnten.
Beziehungsweise andersrum, es könnte ja auch ein privater Betreiber diese Kantine bei der Mandantin betreiben.
Ja,
das ginge
auch.
Genauso. Aber sie betreiben das eben selbst und dann ist es eben ein Betrieb gewerblicher Art, weil sie am Markt auftreten. Da hätten wir wieder diese Herleitung.
Ja, ist noch einfacher, den Kantinenbetreiber in-house zu nehmen, genau.
Genau.
Und die hat jetzt das Problem, wenn die Essen ausgibt, 7%, klar,
genau.
Was auf dem Tablett liegt. Und aber da liegt halt so ein abgepacktes Snickers oder was auch immer, was die eigentlich auch nur einkauft und dahin legt.
Ja.
Und wie ist es zu beurteilen?
Genau, ich war auch überrascht. Also ich dachte, weil es gibt noch eine andere steuerliche Privilegierung für gewisse Grundnahrungsmittel. Also die sind einfach mit 7% besteuert. Da gibt es dann eine Tabelle, die richtet sich an der Zollnomenklatur aus. Also da gibt es dann eine Zollliste, muss man dann wirklich in die Reihen reingehen und schauen. Und da stehen eben auch Zucker und Schokolade drin. Und das macht ja, sag ich mal, vielleicht Sinn in einer, ich sag mal, wenn wir jetzt wirklich hier eine Krise hätten, dann ist das natürlich was sehr viel, ein sehr guter Energielieferant ist, ja, der schnell verfügbar ist.
Ja.
Aber mit dieser Zucker und Schokolade geht eben einher, dass auch dieser abgepackte Riegel auch unter diese 7% Fischbesteuerung, weil der eben in der gleichen Zollreihe sitzt. Und das hat mich total überrascht, das Ergebnis, aber ist wohl so.
Geil. Also das nächste Mal, wenn man sich da so Ungesundes zwischen die Backen haut, kann man einfach sagen, nee, das ist alles Grundnahrungsmittel.
Man kann auch auf seinem Einkaufszettel im Supermarkt, kann man das auch einfach mal nachvollziehen. Da steht das immer einzeln ausgewiesen. Was ist 7%, was ist 19%?
Ja.
Ja.
Ja, guter Lifehack.
Genau, einfach mal drauf achten.
Cool, und dahinter steckt ja auch wieder eine politische Entscheidung. Also zum einen diese politische Entscheidung, Restaurants 7%. Zum anderen aber auch die Entscheidung, Zucker ist eben nicht Subjekt oder in dem Fall Objekt unter einer Zuckersteuer, sondern gerade umgekehrt, wir nehmen da nur 7% drauf anstatt 19.
Ja.
Das ist ja alles am Ende des Tages gesellschaftliches Zusammenleben at its best, runtergebrochen auf eine dann steuerrechtliche Zahl.
Ja.
Das macht Steuerrecht eigentlich ganz interessant.
Genau, also ich finde nach wie vor, auch weil man eben nie nur Steuerrecht hat, sondern sich auch immer andere Rechtsgebiete angucken muss. Also bei unseren Öffentlichen ist es eben viel dann auch, die haben Verwaltungsvorschriften, die haben halt natürlich ihre Ermächtigungsgrundlagen, auf denen die überhaupt tätig werden dürfen. Also das ist dann wirklich tief öffentliches Recht. Ich sag mal, in unserem Transaktionsbereich arbeiten wir halt eng mit den Gesellschaftsrechtlern, mit den Kapitalmarktrechtlern zusammen. Da müssen dann aber auch Genehmigungen eingeholt werden. Und es kommt eigentlich immer ein Lebenssachverhalt, der juristisch in einem anderen Rechtsgebiet bewertet werden muss. Und am Ende stülpt man dann noch das Steuerrecht drüber. Und das finde ich so spannend. Das ist ähnlich wie im Dispute Resolution Bereich. Da finde ich es auch so, weil man da auch immer quasi einen anderen juristischen Themenbereichen doch mit nachvollziehen können muss, um dann die steuerliche Würdigung oder eben die verfahrensrechtliche Würdigung draufzusetzen.
Ich habe mal vor Urzeiten bei einer Großkanzlei ein Praktikum gemacht, M&A, und da hieß es immer, am Ende des Tages entscheidet eh der Steuerrechtler. Wenn das steuerrechtlich alles geht und am günstigsten ist, dann machen wir es so, ja, und wenn nicht, müssen wir uns was anderes einfallen lassen.
Ja.
So ein bisschen ist es so?
Genau, also da können wir jetzt vielleicht zu dem anderen, was ich noch mitgebracht habe hier an Mandatsbeschreibung. Wir hatten eine große Restrukturierung von einem großen, großen Pflegeunternehmen mit 140 Gesellschaften, die möglichst, also die sind über Corona so ein bisschen in die Krise geraten, hatten einfach hohe Energiepreise durch den Ukraine-Krieg auch und mussten restrukturiert werden, mussten irgendwie sich neu aufstellen, dass sie finanziell wieder besser dastehen. Und da saß ein Riesenteam drauf. Also das war so im Projektmanagement eine ganz, ganz spannende Zusammenarbeit, was halt auch so eine Kanzlei dann ausmacht, dass wir da wirklich ganz viele Rechtsgebiete brauchen. Da müssten die Kapitalmarktrechtler eben über die Finanzierung mit den Banken sprechen. Unsere Gesellschaftsrechtler mussten sich die ganzen Gesellschaften und wie das quasi welche Gesellschafterbeschlüsse gefasst werden müssen in diesem Konzern, wo das an welchen Stellen relevant wird, um das umzugestalten. Aber am Ende hat das Steuerrecht entschieden. Also wir haben die Struktur vorgegeben, weil wir gesagt haben, im Umwandlungssteuerrecht sind da so viele Risiken drin, wenn man da diese Verluste, die in den einzelnen Gesellschaften schon aufgelaufen waren, nicht mitnehmen kann, dann verliert man ja total viel steuerlichen Verlustvortrag, der einfach schon da ist.
Lass uns mal gerade an der Stelle einen kleinen Zwischeneinschub machen für diejenigen, die nicht so tief drin sind.
Ja.
Und wir müssen das jetzt irgendwie meistern, dass wir das sozusagen, ohne dass man es visuell sehen kann, sich aber doch vorstellt. Wir reden im Prinzip von so einer Art Pyramide, wo oben eine Mutter ist und darunter Tochtergesellschaften, genau, die auch wiederum Töchter haben.
Genau, ganz auf mehreren Ebenen. Mhm. Das war eine teilweise Umsatzsteuergesellschaft, teilweise nicht. Also einzelne, also das war wirklich klassische Konzernstruktur, ja. Mhm. So kann man
und
das sagen.
Auch üblicherweise gibt es da Gewinnabführungsverträge, womit einhergeht, dass auch umgekehrt, falls in der Tochter kein Gewinn anfällt, sondern Verluste, genau, die hochgezogen werden können, sozusagen. Also wenn du mal einen einfachsten Case, da hast eine Mutter mit drei Töchtern, die auch wieder drei Töchter haben, dann hast du 9 Unternehmen unter der Mutter und theoretisch kann der Mutterkonzern von allen 9 die Gewinne und Verluste miteinander verrechnen.
Richtig.
Das ist so die Grundidee,
genau. Das sind diese klassischen, also ja, das sind diese Pooling-Ideen, dass man alles nach oben schiebt, ja, und dann oben Gewinne mit Verlusten verrechnet und auch teilweise dann noch einen gemeinsamen Cashpool für die Finanzierung sogar hat. Das gibt es dann auch häufig noch.
Und warum geht das dann manchmal nicht? Was ist sozusagen die juristische Herausforderung, dass man das so strukturieren muss, dass das wieder geht?
Genau, also in einzelnen Fällen, in dem Fall war es jetzt so, dass wir teilweise Tochtergesellschaften hatten, die quasi keine Gewinnabführungsverträge hatten. Also ganz bewusst auch nicht, weil da eben, keine Ahnung, Immobilien drin lagen, verschiedene Themen, Spezialthemen drin waren, warum die jetzt nicht in der Organschaft mit drin waren. Und die hatten aber auch Verluste. Und die wollten wir natürlich trotzdem weiterhin nicht verlieren, weil normalerweise, wenn man eine Gesellschaft umhängt einfach so, dann gehen die Verluste unter. Also wenn bei 100% Übertragung gehen in der Regel die Verluste unter. Und da mussten wir eben ein bisschen basteln und das war dann wirklich so mit so einem großen Strukturchart in unserem Konfi hängend, haben wir dann wirklich diese 140 Gesellschaften uns angeguckt und haben überlegt, wo können wir schieben, um möglichst wenig steuerlich negative Auswirkungen zu haben. Ja, war eigentlich ganz spannend, so mal.
Also es geht ja hier natürlich um Steuergestaltung, ne? Ja. Dass man es halt im Rahmen des Möglichen optimal macht.
Natürlich, ja.
Wenn du jetzt sagst, da musst du ein bisschen basteln, was ist denn Teil der Lösung? Also jetzt einfach zu sagen, machen wir so, geht ja nicht. Es muss ja einen juristischen Weg geben.
Genau.
Wie löst man sowas denn dann zum Beispiel?
Genau, wir haben eben geschaut, dass Verlustgesellschaften möglichst nicht aufwärts verschmolzen wurden. Das war sozusagen die, also eine Möglichkeit, das zu lösen, sondern dass wir haben versucht, die Verlustgesellschaften so bestehen zu lassen und andere Gesellschaften in die Verlustgesellschaften reinzuschieben, weil der Weg geht dann wiederum, also profitable Gesellschaften in die Verlustgesellschaft zu schieben. Das war so eine Idee, wo man dann eben sagen kann, da greift das dann nicht der Gedanke, dass Verluste beim Übergang untergehen sollen, sondern wenn eine Profitgesellschaft in eine Verlustgesellschaft reingeht, dann genau ist das einfach steuerlich besser in dem Fall.
Ja, so gesehen ist ja auch der Gedanke dann, dass der Profit in den Verlust reingeht.
Ja.
Und dann kannst du halt noch einen Restverlust theoretisch haben.
Ja.
Oder halt auch nicht. Aber ja. Dann hast du zumindest trotzdem diesen Teil, der auf den Profit entfällt, mit dem Verlust ja gegengerechnet.
Genau.
Okay. Verstanden. Cool.
Das war so eine Idee, aber da gab es, also in dem Mandat gab es wirklich ganz, ganz viele Ideen, die auch ganz viele Erwägungsgründe, sage ich mal, die auch ganz häufig außersteuerlich lagen. Also am Ende, glaube ich, haben sie eine komplett andere Struktur dann doch wieder gemacht, als wir vorgeschlagen haben, mit unseren Maßgaben zwar, aber ganz anders. Und da kamen dann noch politische Erwägungen in dem Konzern wiederum hinzu, wie das aufzustellen sei und genau.
Das war aber alles national?
Nee, das war europaweit.
TT. Okay.
Ja.
Wie läuft das dann mit dem europarechtlichen, also oder mit dem nationalen Einschlag der anderen Jurisdiktionen?
Genau, also wir haben ja bei Advant eine schöne europäische Allianz. Da kann ich jetzt vielleicht mal ein bisschen Werbung hier für die Kanzlei an der Stelle machen. Seit 2021 sind wir unter dem Namen Advant eben mit einer französischen und italienischen Partnerkanzlei zusammen. Wir können dort auch zum Secondment hingehen, das ist ganz cool. Wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen. Und sowas wird dann natürlich auch grenzüberschreitend beraten bei uns. Also das bieten wir alles an. In anderen Jurisdiktionen haben wir Best Friends Kanzleien, wie das, glaube ich, so üblich ist bei national aufgestellten Kanzleien. Aber dieses Advant-Netzwerk ist schon was sehr Seltenes im Rechtsmarkt, finde ich, was ich doch sehr hervorheben möchte, weil es eben eine echte europäische Kanzlei ist, wo auch nur die Entscheidungen in Europa getroffen werden und keine britische oder US-Kanzlei, die eben auch einen Arm in Europa hat. So.
Das soll ja schon mal vorkommen.
Ja. Die Entscheidungen werden wirklich hier getroffen.
Ja. Ach du, wir könnten, machen wir auch mal hier im Podcast, im Moment ist ja so viel im Umbruch gerade auch, wo du es ansprichst. Wir haben dieses Thema US-Kanzleien fusionieren mit europäischen oder vor allem britischen Kanzleien. Wir haben das Thema Private Equity, das habt ihr im Steuermarkt ja noch mehr als gerade im Rechtsmarkt. Ob das irgendwie jetzt dann den Weg reinfindet. Ich habe gerade heute Morgen auf dem Weg hierhin dazu noch einen Podcast gehört. Ja. Aber führt jetzt für jetzt vielleicht einen Tacken zu weit. Wo du aber gerade beim Werbeblock bist, dafür ist der Podcast ja auch da, das ist auch total legitim, würde mich zwei Sachen noch interessieren. Das eine ist, was ist dir wichtig, wenn du jetzt hier im Bewerbungsgespräch mit jemandem sitzen würdest? Also ein bisschen unsere Standardfrage hier im Podcast. Ja. Und wir haben es eben schon so ein bisschen rausgehört, aber auch nochmal andersrum. Was war dir wichtig, als du hier im Bewerbungsgespräch saßt? Und warum hast du dich dann für Advant Byton entschieden und nicht für eine andere Einheit?
Ja, also ich fange jetzt mal mit der ersten Frage an. Was ist mir wichtig, wenn ich hier im Bewerbungsgespräch mit potenziellen BewerberInnen für unser Team sitze? Also in der Regel werde ich nur bei unserem Team mit einbezogen. Wir haben zwar auch teamübergreifende Gespräche, aber das machen dann in der Regel noch die Partner, wenn es darum geht, ob jemand im anderen Team auch passt. Da sitzen dann auch Partner aus anderen Teams dabei. Aber für unser Team, wenn ich da jemanden kennenlerne, frage ich mich vor allem immer, ob der menschliche Fit passt. Also ich sag mal, alles andere ist ja vorher schon so ein bisschen geklärt. Man hat den Lebenslauf gesehen, das Motivationsschreiben, dass die Person Lust hat, hier zu arbeiten, erkennt man am Motivationsschreiben oder auch, wenn es weggelassen wird, an einem Vorgespräch vielleicht, dass das grundsätzlich passt. Und dann wird die Person ja hierher eingeladen und ja, dann muss vor allem der menschliche Fit passen.
Folgefrage, was macht ein gutes Motivationsschreiben aus?
Oh, das ist ein spannendes Thema. Also mittlerweile ist es ja immer häufiger entbehrlich. Also das Recruiterinnen, das müsste man jetzt HR fragen, wie sie dazu stehen, aber Recruiterinnen sagen, brauchen wir gar nicht mehr, lesen wir eh nicht. Ich finde aber schon, es ist so ein bisschen, ich meine, Sprache ist unsere Waffe als Juristinnen oder auch als Steuerberaterinnen. Sprache ist unsere Waffe und man kann so ein bisschen darstellen, hey, ich kann mich kreativ oder in guter deutscher Sprache oder auch in guter englischer Sprache, wenn es Englisch sein sollte, kurz selbst pitchen und bin ein bisschen pfiffig und hebe mich vielleicht von anderen ab. Also wenn man dann überall das Gleiche liest, ich finde zum Beispiel einfach mal unkonventionelle, nicht so juristisch klingende Formulierungen ganz nett dann einfach, wenn man so ein bisschen mal, ja, aber das ist, glaube ich, auch persönlicher Geschmack dann an der Stelle.
Ja, ich würde den Tipp geben, selbst wenn irgendwo steht, wir haben das vor ein paar Jahren diskutiert, als der Markt auch noch arbeitnehmerfreundlicher war, jetzt gerade, will ich sagen, hat es sich gewendet, aber es ist ja ein bisschen schwieriger wieder geworden, ob man das alles überhaupt braucht. Ich glaube, es ist eine riesengute Möglichkeit, denn wenn man es mitschickt, also zumindest ein Blick drauf geworfen wird ja wahrscheinlich schon.
Ja.
Und auch wenn es nicht formell notwendig ist, du hebst dich ja doch zu jemandem ab, der sich diese Mühe nicht gemacht hat.
Genau, also man hat ein bisschen Effort in die Jobsuche gesteckt, ja. Das zeigt man dann auch. Klar, wenn man jetzt, wie gesagt, 0815-Schreiben hinschickt, wo eigentlich nur die Kanzlei ausgetauscht ist, so gefühlt der Kanzleiname, wenn man das Gefühl bekommt, ist natürlich schlecht, das sollte man nicht machen, dann sollte man es lieber lassen. Aber man kann, wie du sagst, ein bisschen sich abheben und kreativ zeigen, was bin ich für ein Mensch, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, wie passe ich eben menschlich ins Team und kann da schon so ein bisschen ein Vorgefühl geben, ist der menschliche Fit da, weil das ist uns ganz wichtig. Also mein Partner ist auch jemand, der sagt, es kommt zunehmend im Rechtsmarkt weniger auf das juristische Fachwissen, das setzt er einfach voraus an, sondern also interpersonelle Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit, das wird immer zunehmender wichtiger, auch mit eben diesem KI-Thema, das wir auch schon bevor besprochen hatten. Das wird immer wichtiger für Kanzleien, dass da Beraterpersönlichkeiten oder Beraterinnenpersönlichkeiten sitzen, die mehr als nur juristische Sachbearbeiterinnen sind.
Ja. Und vielleicht kurzer Shameless Self-Plug an der Stelle. Kleiner Lifehack ist im Übrigen, sich unter Podcast-Folgen, natürlich auch unter dieser hier, die Q&A-Sektion anzugucken, wenn man so ein Motivationsschreiben schreibt, weil man, glaube ich, da super gut ableiten kann, worüber gesprochen wurde, wie die Person so tickt, und dann kann man das alles darauf so ein bisschen tweaken. Aber das ist halt der extra Effort, den man sich dann auch, die extra Meile, die man noch gehen muss, ne?
Also wenn ich ein kreatives Schreiben lese, finde ich gut.
Ja.
Also ich glaube, wenn das jemand nicht haben möchte, dann schreibt die Kanzlei das auch hin und sagt, Anschreiben nicht erforderlich, so im Bewerbungsprozess.
Ja. Cool. Und dann Folgefrage, was war dann für dich letztlich ausschlaggebend?
Genau, das ist ja die zweite Frage. Ich fand die Teamstruktur hier sehr spannend. Das war sehr, sehr persönlich für mich einfach, weil wir eben sehr breitsteuerlich beraten im Team, weil wir sowohl mit der öffentlichen Hand und Umsatzsteuern als auch Unternehmensbesteuerung und da wirklich auch Transaktionsgeschäft haben. Zwei Dinge, die vereinen, die mich sehr, sehr interessieren, die ich mir auch vorher beide schon angeguckt hatte, wo ich Vorerfahrungen hatte und ich nicht ganz wusste, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, beides von der Pike auf zu lernen und dann später irgendwo tiefer reinzugehen. Jetzt so ab dem zweiten, dritten Berufsjahr dann so ein bisschen Sektoren und Spezialgebiete zu bespielen. Das geht jetzt gerade so langsam los und das ist, glaube ich, eine gute, solide Grundausbildung, auch im Anbetracht des Steuerberaterexamens. Genau.
Okay, allerletzte Frage, die mir gerade noch in den Sinn kommt. Du wusstest ganz, ganz früh, wo die Reise eigentlich hingeht. Während des Studiums, ne, wirst du es im Prinzip schon vorm Studium, dass es wahrscheinlich mal Richtung Steuerrecht geht.
Ja.
Wie hast du es geschafft, trotzdem so viel anderes zu machen, was dich vermeintlich weniger interessiert hat während des Studiums und das ja offensichtlich auch ganz gut? Hast du irgendeinen Motivationstipp? Also bei mir war es immer Kommunalrecht, wo ich dachte, also nicht, dass ich das unbedingt machen wollte, im Gegenteil. Boah, das musst du jetzt auch noch reinflanschen, obwohl komplett klar war, da werde ich niemals in meinem Leben landen.
Ja, also es gibt natürlich unschöne Fächer. Ich glaube, die haben wir alle, wo man einfach durch muss. Ich glaube, also man kann jetzt viel über Kritik an der juristischen Ausbildung und alles sprechen. Da wird ja auch zigtausend Dinge darüber geteilt. Aber am Ende geht es an solchen Stellen auch ein bisschen darum, das Durchhaltevermögen zu erproben, weil in Job, egal wo man arbeitet, egal ob jetzt Großkanzlei oder kleiner Einzelanwalt, ich glaube, oder Einzelanwältin, ich glaube, überall braucht es manchmal Durchhaltevermögen. Man kann nie immer nur zu 100% das machen, was einem Spaß macht, sondern man muss da auch einfach mal mit dem Kopf durch die Wand und das, genau, und ich war früher Leistungssportler als Jugendlicher und hatte viel Durchhaltevermögen und das hat mir im Studium auch sehr geholfen, muss ich sagen, an einigen Stellen.
Was hast du gemacht?
Handball und Leichtathletik. Handball spiele ich immer noch, aber nicht mehr auf dem Niveau wie früher.
Vielen Dank, Robin, hat sehr viel Freude gemacht.
Ja.
Tschüss.
Danke dir.